O, oh, wie überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Halleluja. Guten Morgen. Glory, my Lord. Ihr Söhne und Töchter und Söhne des Friedens. Bist du eine Tochter des Friedens? Ein Sohn des Friedens? Ja, jetzt ist unsere Berufung, Söhne und Töchter des Friedefürsten zu sein. Er hat Frieden gebracht und wir bringen auch Frieden. Ich habe das letzte Mal, als ich hier war, vor 14 Tagen, mit uns ein Thema begonnen von Jesus, der sagt, ich bin. Natürlich ist dieses Wort, ich bin, nicht, also es wird nicht nur von Jesus benutzt, Ich bin ist auch ein Wort, das andere Leute benutzen. Und doch nimmt Jesus dieses Ego Eimi für sich, um seine Göttlichkeit zu unterstreichen. Also er betont es anders, als wenn man sagt, ich bin der Herbert. Sondern Jesus betont das ganz anders. Vielleicht auch kurz noch etwas zu dem Bereich Dreieinigkeit. Dreieinigkeit heißt ja nicht, da sind welche zusammengebappt, die können nicht mehr auseinander, sondern Dreieinigkeit heißt drei Personen, die eins sind, einig sind. Deshalb ist das Wort Dreieinigkeit. Es sind drei Personen, die einig sind in allem, was sie tun. Und deshalb, ich habe dann zum Beispiel hier das Ring, ist ein schwaches Bild, aber was mir sehr gut gefallen hat, obwohl ich so Dreiecke gar nicht mag, aber der Vater ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist auch nicht der Vater. Sondern es sind drei Personen. Aber der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und alle drei zusammen stellen sich in der Bibel vor als Elohim. Sie, diese drei, Elohim, Einzahl, Mehrzahl Gott. So, sie stellen sich so vor. Und wir kennen Aussprüche so in der Bibel zum Beispiel, dass zum Beispiel für Mose das Wort Elohim verwandt wird. Wenn wir den Text genau anschauen, dann stellen wir fest, warum. Weil Gott sagt, Moses, ich mache dich dem Pharao gegenüber zum Elohim. Also du wirst beim Pharao mich vertreten, Jesus vertreten und den Heiligen Geist vertreten. Das ist das genau das Gleiche, wie wir im Neuen Testament haben. Wir sind Stellvertreter Christi auf der Erde, also ich meine jetzt kein Papst. Da, sondern er sagt, wir sind Gesandte Gottes an Christi Stadt. Und das ist, was er sagt, wenn die Stelle siehst. Gott sagt, Mose, ich mache dich zum Elohim und deinen Bruder Aaron mache ich zum Propheten. So. Und du wirst aber, damit sagte Gott, du wirst mich vor Pharao vertreten, als wenn ich und als wenn Jesus, als ob der Heilige Geist das. Wir drei sind dort anwesend. So, und diese drei zusammen sind Gott. Jeder hat verschiedene Aufgaben, das werden wir uns ein andermal anschauen, aber sie drei, alle drei sind Gott. Wenn, nimm den Vater weg, dann ist der Sohn weg und der Heilige Geist. Sie gehören alle zusammen, sie sind alle drei. Und sie haben, wir drei, wir haben schon, wir zusammen sind ein Gott. Wir drei Personen sind ein Gott. Das heißt nicht zusammengepflegt, sondern auch handlungsfähig, alleine voneinander, unabhängig voneinander, aber sie haben sich entschieden, wir machen alles zusammen. Und das ist vielleicht einfach eine zusätzliche Erklärung. Wenn wir in die Bibel reinschauen, mit dem, dass der Herr sagt, Ego Eimi, dann stellen wir fest, dass er in Johannes Kapitel 6 fängt er an, zu den Juden zu sagen, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Und das heißt, wer mich nicht isst, sagt er, wörtlich heißt, wer mich nicht mit den Zähnen zerknirscht, also kaut. Wer mich nicht zerkaut, der hat keinen Teil an diesem himmlischen Brot. Und das ist ja für uns, wenn wir sagen, hey, hat er sie noch alle? Ich esse Steak, aber ich esse doch nicht Jesus. So. Also hiermit drückt er etwas aus. Hier geht es darum, ich muss ein Teil von eurem ganzen Sein werden. Das führt er grundsätzlich ein. Das Resultat dieser Rede, die er hat, ist, dass der Großteil der Jünger ihn verlassen und heißt es, und ihm nicht mehr nachfolgen. Diese Rede, deine Predigt, gefällt mir nicht, haben sie ihm gesagt. Und dann sagt Jesus, er erkannte, dass seine Jünger ähnliche Gedanken hatten. Die Jünger haben ihm nicht gesagt, was sie denken, aber er erkannte ihre Gedanken und sagt zu ihnen, wollt ihr auch gehen? Nee, sagt Petrus. Wir haben erkannt, du bist der Sohn Gottes und du hast Worte des ewigen Lebens. So, wenn wir Worte der Bibel anschauen, dann können wir nicht nur eine Anreihung von Fakten nehmen, wo wir sagen, das Wort kommt so und so oft vor und das kommt da und da vor, sondern wir müssen immer den Textzusammenhang ansehen und wer sagt auch etwas. Ich sagte bereits, Egoemie ist auch im allgemeinen Sprachgebrauch, aber wichtig ist und was viele Leute vergessen ist, die Zeitformen, in denen auch jemand etwas spricht. Die meisten Übersetzungsfehler geschehen dadurch, dass Leute nicht die Zeitformen beachten. Die Amerikaner, wir Deutsche haben es da noch ein bisschen einfacher. Im Griechischen gibt es Zeitformen, die gibt es eben normal nicht im Deutschen. Die müssen umschrieben werden. Und im Amerikanischen gibt es noch weniger. Also wenn du amerikanische Bibelübersetzungen liest oder Autoren, dann bist du noch mehr geschwächt. Also wir Deutschen sind da schon im Vorteil. Aber das wäre ein anderer Punkt. Jesus sagte dann, als er in Johannes 6 sagt, dass er dieses Brot ist, dass man ihn essen wird, dass man, der deutet auf seinen Tod hin, vorgeschattet schon das Abendmahl und all diese Dinge. Und dann kommt er in Kapitel 8, Vers 24 zu der Aussage, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht glauben werdet, normalerweise würde jemand sagen, der spricht, ich bin, wenn ihr das nicht glauben würdet, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Aber Jesus benutzt eine ganz andere Redewendung, das ist sehr entscheidend. Und damit macht er seine Göttlichkeit klar und dass er der Egoemie ist, dass er der Ich bin, der Seiende, der aus dem Dornbusch sprach und aus dem brennenden Busch starb. Er macht damit deutlich, ich bin dieserjenige, weil er sagt nicht Egoemie, ich bin, wenn ihr nicht an mich glauben werdet, werdet ihr sterben, sondern er sagt, ean game pistuesete hoti, egoemi. Er sagt anders, wenn ihr nicht glauben werdet, dann werdet ihr in Sünden sterben, weil, und dann steht hoti, das ist ein Wichtiger, hoti, weil ich bin egoemi. Darauf regen sie sich ja fürchterlich auf, weil er sagt nicht nur einfach egoemi, weil ich bin es. Ich bin dieser egoemi. Das sagt er dann in Vers 24, in Vers 58 greift er es nochmal auf. Wir haben bei uns eine Übersetzung, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und da steht auch wieder geschrieben, Tote, also er sagt nicht, ich bin und wenn ihr mich sehen werdet, sondern er sagt, Tote gnoseste hoti ego emi. Er sagt, er sagt, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, hoti ego emi, dass ich dieser ego emi bin. Dann werdet nach meinem Tod, werdet ihr diese Erkenntnis haben, ich bin dieser hoti ego emi, dieser, der ich bin. Dann in Vers 58 geht er es nochmal an und sagt, prin Abraham genetai egoemi. Jesus sagt hier, bevor Abraham geboren ist, ich bin. Er sagt nicht, ich bin, bevor Abraham geboren ist, sondern er sagt, bevor Abraham geboren ist, weil ich bin. Ich bin dieser ich bin. Also er sagt, und die Form, die Zeitformen und die ganzen Zusammenhänge, die in Johannes 18 ist, Jesus sagt, ich war der Egoemie, das ist die Zeitform, ich bin der Egoemie und ich werde immer der Egoemie sein. Das ist eine Zeitform, die wir im Deutschen noch nicht haben. Wir haben genau zum Beispiel, wenn wir bei uns übersetzen, dass Jesus sagt, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden werden. Wörtlich steht es, in der Zeitform im Griechischen, was ihr auf Erden binden werdet, wird zuvor im Himmel gebunden worden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein, steht bei uns. Wörtlich steht, was ihr im Himmel lösen werdet, wird zuvor im Himmel gelöst worden sein. So, das sind so, und das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, bevor Abraham geboren wurde, war ich der Egoemie. Hoti Egoemie, weil ich der Egoemie bin. Deshalb, weil sie hatten ihm gesagt, wie kannst du sagen, dass du vor Abraham warst, du bist doch jünger, du bist doch gerade etwas über 30. Dann sagt er, bevor Abraham war ich, weil ich der Ego-Emi bin, weil ich der Seiende bin, ich, weil ich der Ich Bin bin. Nur das einfach noch zum Verständnis dazu. Interessant ist, Jesus führt ja das ein, bevor er diese Reden, und dann kommt ja, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ihr seht da Reben, immer dieses Ego-Emi. Er hat grundsätzlich in Johannes 8 klargelegt, ich bin dieser Ewige. Und danach verwendet er nicht unbedingt das Hoti, sondern sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin, das hat er davor gesagt, ich bin der gute, der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber er hat grundsätzlich klargelegt, weil ich bin dieser Ewige. Und deshalb regen sie sich, und Johannes greift das ja stark auf, deshalb regen sie sich immer wieder auf, wenn er sagt, Jesus hatte, bevor er Johannes 8 anfängt und Johannes 6 anfängt, dass man sein Fleisch essen muss, sein Blut trinken muss, bevor das geschah, hat er etwas gesagt. Der Punkt ist, Buchstabe oder Worte voll Geist und Leben. Bevor Jesus ihnen sagte, dass sie ihn essen sollen, er ist das lebendige Brot, da erklärt er etwas, Johannes 6, 58, Jesus erklärt den Juden, dass er das lebendige Brot sei und dass er vom Himmel gekommen ist, und wer dieses Brot isst, wörtlich zerkaut, wird leben in Ewigkeit. Und nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, zerkaut, wird leben in Ewigkeit. Für uns ist das total unlogisch, weltfremd, überspannt, abgedreht. Der spinnt doch. Wie sollen wir ihn essen? Ich meine, das entbehrt jeder Logik. Die Römer haben deshalb gesagt, die Christen sind Kannibalen. Die essen heimlich das Fleisch Jesu und das trinken das Blut Jesu. Das haben die Römer gedacht. Die erste Gemeinde hat Abendmahl zum Beispiel gar nicht öffentlich gefeiert, sondern immer in verschlossenen Türen und nur solche, die getauft wurden. Wer nicht getauft war, hatte in diesen Gottesdiensten des Abendmahls keinen Zutritt in die Gemeinde. Es waren nur die, die aufgrund ihres Glaubens getauft wurden, so nebenbei, für dich als Gedankenanstoß. Das heißt, ich sagte schon, viele seiner Jünger verließen ihn. Er fragt sie, wollt ihr auch gehen? Und dann macht er in Johannes 6, Vers 63 eine sehr wichtige Erklärung. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Der Geist ist es, der lebendig macht. Dass der lebendig macht, ist im Partizip Präsens. Er sagt, wenn du im Wort bist, wir werden es gleich sehen, wenn du im Wort bist, da muss der Heilige Geist mit drin sein, der dir ständig Sachen lebendig macht. Und er sagt, der Geist macht ständig lebendig. Das ist das Tolle beim Bibellesen. Ich weiß nicht, wenn du deine Andacht machst, weil du eine Pflicht erfüllst, dann kann er nicht viel lebendig machen. Dann liest du trockenen Stoff und sagst, super, ich habe meinen Job erledigt, Gott kann zufrieden sein, Halleluja, Amen, wir gehen in den Tag. Nein, aber es geht darum, dass das etwas mit mir macht, in mir wirkt. Der Geist ist, der lebendig macht. Interessant, dieses lebendig macht ist, Zoopoeo bedeutet lebendig machen, kommt von Zoe, göttliches Leben, und Poem machen. Jesus sagt also, der Geist ist es, der lebendig macht, der göttliches Leben hineinbringt, der göttliche Offenbarung auch hervorbringt. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Er sagt das in diesem Zusammenhang, wo er sagt, mein Fleisch essen und diese Dinge. Er sagt, das kannst du nicht mit der Logik, mit dem Verstand beurteilen. Das kannst du nicht mit dem Verstand erklären. Viele Dinge können wir einfach nicht mit dem Verstand erklären. Das ist genauso, wenn wir Gott ins Detail erklären wollten. Der Kirchenvater Augustinus hat mal zur Dreieinigkeit gesagt, wenn du meinst, dass du das begriffen hast, dann ist es nicht, wenn du meinst, du hast es begriffen, dann ist es nicht mehr Gott. Dann ist es nicht Gott, weil du kannst Gott nicht begreifen bis ins Detail. Es geht nicht, unmöglich, kannst du nicht. Weil die Bibel sagt, es muss der Geist offenbaren. Und Jesus sagte, der Geist ist, der lebendig macht. Der Buchstabe, sehen wir weiter, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Paulus greift das auf in 2. Korinther 3, 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Hast du Vertrauen in deinen Erretter? Wir singen so Lieder wie, oh, wie überwältigend gewagt ist, wie du liebst, du rechnest mir auch nichts mehr zu. Ist das im Alltag dann auch präsent, dass er uns die Schuld nicht mehr zurechnet, weil Jesus sie für uns getragen hat? Es sollten nicht nur Lieder sein, es sollte in uns etwas sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mich wirklich erlöst hast und es gibt keine Verdammnis mehr auf mir. Weil es gibt keine Verdammnis für die, die zu Christus gehören, die in Christus Jesus sind. Gibt nicht. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Vers 5. Nicht, dass wir uns von uns aus tüchtig wären. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Also er sagt nicht, dass wir von uns aus tüchtig, hikanos, ist das griechische Wort, geeignet, kommt von hiko, hikano, erlangen, das angestrebte Ziel erreichen. Also hikanos bedeutet tüchtig, fähig, wert sein. Also wenn wir meinen, wir sind fähig, die ganzen Geheimnisse zu ergründen, dann sagt Paulus, und wenn du Geheimnisse ergründen hast, dann überlege, wenn du überhaupt eine Fähigkeit hast zu denken, dann kommt es von Gott. Es ist ein Geschenk von ihm. Es ist immer alles, der in uns wirkt. Etwas zu erdenken, also wenn wir überhaupt befähigt sind, etwas zu erdenken, logizomai, ist rechnen, kommt von logos. Und dann kommt das Verb lego, bedeutet eigentlich mit dem Verstand ordnen, zählen, sich mit Berechnungen oder Überlegungen beschäftigen. Gott sagt, wenn du das kannst, wenn wir Überlegungen anstellen können, wenn wir auf ein Ziel auch zusteuern können, dann ist das ein Geschenk von Gott. Das kommt nicht aus deinem eigenen Weisheitsschatz oder aus deiner eigenen Sache hervor, aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit, Hikanotes, Tüchtigkeit, Fähigkeit, Befähigung ist von Gott. Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat, Hikano, befähigt, tüchtig, fähig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Er hat uns vor allem dazu berufen, Diener des neuen Bundes zu sein. Das griechische Wort ist Diakonos. Dia ist durch Konos Staub, die durch den Staub gehen. Er hat uns vor allem dazu berufen, dass jeder von uns den anderen höher achtet als sich selbst und für den anderen auch gerne durch den Staub, den unteren Weg geht, um jemand den Vorzug zu lassen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist auch, wenn wir Gemeinde leben oder Gemeinde sind. Ich sagte das Anfang des Monats zu den Gesamtmitarbeitern aus Odenwald und Darmstadt. Wir treffen uns ja immer am ersten Donnerstag im Monat hier. Wie wichtig es ist. Und Serena sagte dann, das ist eigentlich wichtig nicht nur für uns Mitarbeiter, das ist eigentlich wichtig für die ganze Gemeinde. Wir dienen, das heißt, wir kommen in dieses Gebäude, sei es Sonntag, sei es Dienstag oder wann auch immer hier etwas läuft, wir kommen her und unser Blick ist darauf ausgerichtet, wie kann ich jemand anders was Gutes tun heute? Wie kann ich jemand anders segnen? Wie kann ich helfen? Verstehst du? Wir sind berufen, Diener dieses neuen Bundes zu sein. Wir sind in diesem neuen Bund, da ist nicht der Pastor hat was zu tun, die Ältesten haben was zu tun. Nein, jeder ist berufen zu tun. Das geht auch hinein bis in die Finanzen. Also manche Leute sagen, ich will gute Predigten haben. Und ich habe einen Anspruch darauf, gute Predigten zu hören. Aber sie beteiligen sich niemals an den Kosten einer Gemeinde oder an dem Lebensunterhalt dessen, der die Verkündigung bringen muss. Das heißt, man lebt da einen gewissen Egoismus. Aber Jesus, das ist auch, was wir fragen, wo kann ich geben? Wo kann ich auch Opfer reingeben? Zehnte ist ja kein Opfer zum Beispiel. Opfer ist ja darüber hinaus. Zehnte gehört sowieso Gott. Eigentlich nach dem Neuen Testament gehört nicht der Zehnte Gott, es gehört alles Gott. Er erlaubt uns nur 90% zu behalten. Aber er sagt, gib noch mal Opfer, gib noch einen drauf. So, also wir schauen immer, was fördert das Ganze? So, ich erinnere mich noch, als ich jung war, ich hatte es waren nicht faule Geschwister, es waren welche, die einfach zu Hause blieben und keine Arbeitstätigkeit nachgingen. Aber sie waren schon faul. Aber weißt du, ich war gläubig geworden. Und mein Bruder und ich, wir haben buchstäblich einen Teil unserer Familie, unserer Geschwister ernährt. Die haben gelebt wie die Made im Speck, aber sie haben sich nicht beteiligt. Sie haben weder im Beruf, auch unsere Brüder machen das schon, Sie haben sich auch nicht beteiligt am Haushalt. Das macht Mama doch. Also es war eine Haltung, eine Einstellung, die total verkehrt war. Und das würde ich ja heute nicht mehr sagen. Ich bin ja heute ein bisschen schlauer, ein bisschen klüger. Heute würde ich natürlich meinen Geschwistern sagen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Oder geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr und arbeite. Schaffe was. Und wir können alle was schaffen. Du sagst, ich habe keinen Job. Guck mal in deiner Nachbarschaft. Vielleicht ist da einfach ein Rentner, der seinen Rasen nicht mehr mähen kann. Ja, dann gehst du her und mähst ihm diesen Rasen, bevor du untätig rumsitzt. Dafür nimmst du ihm ja natürlich nicht einen Zehner oder einen Zwanni ab, sondern du segnest ihn und sagst, das schenke ich dir. Warum machst du das? Jesus hat mir auch so viel geschenkt, darf ich dir auch mal was schenken? Nein, darf ich dir auch mal was schenken? So, Jesus, er sagt, wir sind die Diener des neuen Bundes. Des neuen Bundes, das ist wieder das Wort nicht Neo, sondern Kainos, qualitativ neu, anders. Es ist ein anderer Bund als der frühere Bund. Und er sagte, zu Dienern des neuen Bundes, Vers 6, nicht des Buchstabens. Wir, Grama, Buchstabe, Grama, das Geschriebene, der Buchstabe, Buch, Brief, Vertrag, die Bibel ist die Schrift, Graphe, sondern des Geistes. Wir sind Diener, nicht des Buchstabens. Wir schauen nicht nach dem Buchstaben, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, sondern wir sind Diener des Geistes. Wir sind unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir erlauben dem Heiligen Geist, in uns hineinzuwirken, in uns Dinge zu tun, wie er sie möchte. Ich sagte bereits, also Paulus sagt dann, denn der Buchstabe tötet. Das ist wirklich Mord, der bringt um. Da steht das Wort töten so, als wenn jemand gekillt wird. Wenn du nur nach dem Buchstaben gehst, wirst du gekillt werden. Dann sind wir auch in der Gefahr, in die Irre zu gehen. Der Buchstabe tötet, apokteino, der Geist aber macht lebendig. Da ist wieder zoopoieo, lebendig macht, er macht von Gott Zoe, göttliches Leben machen. Er macht von Gott her Dinge lebendig. Der Buchstabe tötet. Also wenn wir nach dem Buchstaben gehen, und ich kenne das, ich habe ja meine Bibel auch angemalt, wie oft kommen Begriffe da und da vor und so weiter in gewissen Themen, die mich sehr interessiert haben. Und dann muss ich feststellen, nicht immer ist das, was da gesagt wurde, auch woanders gemeint. Woanders meint es was ganz anders. Und was sagt die Schrift? Geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt und dargelegt werden. Also der Buchstabe, wenn wir es nur tun nach dem, was geschrieben steht, wenn wir das tun, dann fangen wir an, in die Irre zu gehen. Erstmal eine Frage, die wir uns stellen müssen, die ich mir immer stellen muss, die du dir immer wieder stellen musst und die wir uns auch gefallen lassen müssen, ist, kennen wir oder kennst du die Schriften oder den Buchstaben? Und es ist ein Unterschied, ob wir die Schriften kennen oder den Buchstaben. Das ist ein Riesenunterschied. Kennen wir die Schriften oder den Buchstaben? Jesus sagte, der Buchstabe tötet, der Apostel Paulus sagt, der Buchstabe tötet, und der Buchstabe hat immer wieder auch die Wahrheit getötet. Du kannst den Buchstaben des Wortes Gottes nehmen. Wenn du den Buchstaben nimmst, kannst du mit dem Buchstaben Wahrheit umbringen oder Wahrheit zunichte machen. Betrachten wir mal das Gespräch Jesu mit den Sadduzäern. Die Sadduzäer, das war eine jüdische Partei der Reichen unter dem führenden Einfluss der hohen Priester. Sie waren römerfreundlich, offen für griechisches, also hellenistisches Denken und standen im scharfen Gegensatz zur Partei der Pharisäer. Der Name geht vielleicht auf einen hohen Priester Zadok zurück, eine religiöse Partei, der unter anderem die vornehmen Priesterfamilien angehörten. Also diese Sadduzäer, sie waren gewissermaßen die Lieblinge des hohen Priesters. Ich habe keine Lieblinge oder anders gesagt, ihr alle seid meine Lieblinge. Du sagst, Herbert, wenn ich bockig bin, ich liebe auch bockige Lieblinge. Und wenn du mir aus dem Weg gehst, ist es auch in Ordnung. Kannst du machen. Nur solange gehst du auch Jesus aus dem Weg. Hat er gesagt. So, also wir müssen diese Dinge schauen. Es waren also Leute, diese Sadduzäer, sie standen, das waren Schriftgelehrte, Schriftforscher. Es waren also Leute, die das Wort Gottes wirklich kannten, wahrscheinlich sogar in großen Teilen die Schriften auswendig kannten. Und doch sagt Jesus seinen Jüngern, Matthäus 16, Vers 6, Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Pharisäer und Sadduzäer. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, Jesus bringt es jetzt hin, und auch vor denen der Sadduzäer. Hütet euch vor ihnen. Dieses Wort hütet euch, da steht prosecho, bedeutet etwas übrig, jemanden übrig haben, also habt nichts übrig für sie. Richtet euren Sinn nicht auf sie, sagt dieses hütet euch. Acht geben, aufpassen, sich hüten vor etwas und sich fernhalten. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern bezüglich der Elite des damaligen Klerus, der Geistlichkeit, sagt er, von denen müsst ihr euch fernhalten. Interessant. Und sie waren Schriftgelehrte, sie waren Forscher. Und dann sagt er, die Jünger, ach wir lesen ruhig, das ist so schön, wie die Jünger auch immer wieder reagieren. Sie haben nämlich auch nichts kapiert, wie wir manchmal. Matthäus 16, 7, sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Hey, kennst du das? Du hörst eine Predigt, hat überhaupt nichts mit dir zu tun, in dem Sinn, und du sagst, jetzt meint er wieder mich. Jetzt hat er mich auf dem Kieker. Jetzt will er mir was machen. Und die Jünger, ja, naja, der denkt, weil wir kein Brot mitgenommen haben und jetzt sagt er solche Dinge. Vers 8, als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Vers 9, versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Vers 10, auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie versteht ihr nicht, Vers 11, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Er sagt, wie versteht ihn? Du siehst also, man kann Dinge hören, sogar Auge in Auge live hören und was anderes sagen. Also manchmal sagen Leute, Herbert, du hast zu mir das und das gesagt. Und dann kommt so ein Satz. Dann sage ich, kann nicht sein, das ist nicht meine Redeart. So rede ich nicht. Ich weiß nicht, was du gehört hast, von mir aber nicht. Weil wir hören manchmal verkehrt. Oder wir hören, das geht uns auch, wenn wir eine Predigt manchmal hören. Da fällt ein Satz und wir sagen, oh, das ist aber interessant. Habe ich ja noch nie so gesehen. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und jetzt fängst du an, ratata zu grübeln. Mensch, das ist aber interessant. Alles, was der Redner jetzt oder die Rednerin weiterredet, kriegt man nicht mehr mit. Und du würdest hinterher sogar behaupten, jemand kommt, oh, was der Herbert oder wer auch immer hier gesprochen hat, was der heute Morgen gesagt hat. Nee, ich war da, der hat das nicht gesagt. Warum? Weil wir manchmal die Dinge nicht hören. Das hat er nicht gesagt. Aber wir nehmen es ja auf, wir stellen es ins Internet und du kannst nachvollziehen und sagen, wir haben es gehört. Er hat es gesagt. So, wir sind manchmal so, dann hängen wir wie in so einer Schleife oder stehen auf dem Schlauch oder stehen an einem Punkt fest. Und das geht, wenn ich daran denke, auch als wir geboren, um frei zu sein, Cleansing gemacht haben, so die ersten Jahre, da waren auch manche Dinge, wo ich sagte, wow, toll, super. Und als wir das im zweiten Seminar gemacht haben und ich die Lehreinheiten mir nochmal anhörte, da habe ich gedacht, das ist mir wie neu. Das war vorher bestimmt nicht auf der DVD-Lehreinheit. Es war aber drauf, ich habe es nur nicht gehört. Also wir können manchmal Dinge einfach nicht hören. Das sind wir nicht böse oder sonst. Aber so ist es. Und dann sagt Jesus, Vers 12, da verstanden sie, dass er nicht gesagt hätte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Sagt, hütet euch vor dem, was sie sagen. Wie gesagt, sie waren Schriftgelehrte. Die kannten die Schriften. Sie kannten das Gesetz Mose. Bei ihrem Studium der biblischen Schriften kamen die Sadduzäer zu einem Schluss. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Das war das Resümee. Die haben die Schriften durchforscht, rauf und runter. Und dann, wenn du schaust bei Jesus, dass sie zu ihm kamen, da steht Partizip Präsens, immer wieder, wenn er vom Vater sprach, wenn er vom Jenseits sprach, Immer wieder sind die Sadduzäer gekommen, es gibt keine Ewigkeit. Ich frage mich, wofür man dann lebt, wofür man überhaupt einen Gott dann verehrt. Ich meine, dann wäre doch besser, wie der eine Schreiber in den Schriften sagt, dann lasst uns doch essen und trinken, also fressen und saufen und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot, wenn doch alles aus ist. Aber diese Sadduzäer, das heißt ständig, wenn Jesus wo auftauchte und es waren welche von diesen Sadduzäern da, dann gingen sie auf ihn los, so sagt es die Zeitform im Griechischen, sie gingen immer wieder auf ihn los und sagten, nichts mit Ewigkeit, nichts mit Auferstehung. Weißt du, Jesus, wir haben nämlich die Schriften erforscht. Wir haben die Schriften erforscht und wir haben festgestellt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Wow. Sagt Jesus, boah, ich bin baff, Jungs. Ihr zieht mir die Schuhe aus. Na gut, das muss ich meinem Vater sagen, der lebt auch in diesem Irrtum. Dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Ne? Okay, du weißt, was ich meine. So. Vers Matthäus 22, Vers 23. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm. Matthäus 22, 23. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, immer wieder behaupten, es gebe keine Auferstehung und sie, es gebe keine Auferstehung. Immer wieder. Sie waren in ihrem Denken blockiert, nicht offen für Neues, das sie lernen konnten. Sie waren auch nicht offen für den, der die Ewigkeit kannte, der aus der Ewigkeit kam. Sie haben gesagt, das Thema ist für uns abgeschlossen. Es gibt keine Auferstehung, Punkt. Und Jesus, ich sage es mal meinen Worten, hör auf zu schwätzen. Und dann geht Jesus her und ach so, ihr Argument. Und da sehen wir wieder, nicht mit der Vernunft gehen wir an Gottes Wort an. Wir gehen mit Denken sicherlich ran, sonst er hat uns ja befähigt, auch Denkvermögen gegeben. Aber Jesus sagt, wenn wir es nur mit unserem Verstand machen, dann wird das Wort, das dir Leben bringen soll, wird dich töten. Es bringt dich um. So, er sagt, der Geist muss es lebendig machen. Der Buchstabe tötet. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Ich habe sie euch gegeben als Geist und Leben. Ich habe sie euch nicht gegeben als einen toten Buchstabe, der euch killt. Ich will, dass ihr lebt. Aber diese Sadduzäer, sie hatten etwas mit ihrem Verstand geregelt. Sie haben gesagt, weißt du, Jesus, jetzt werden wir mal dir die Sache erklären. Weißt du, Mose hat gesagt, wenn ein Mann eine Frau hatte und er stirbt und sie haben keine Nachkommen, dann soll sein Bruder diese Frau nehmen und er soll ihr Nachkommen erwecken. Das ging um soziale Sicherung, Versorgung, dass der Betrieb oder der Hof oder was auch immer es war, im Familienbesitz auch blieb. Aber es war vor allem die Versorgung. Diese Frau, wenn der Mann gestorben ist, da gab es kein Hartz IV. Da gab es auch keine Sozialversicherung. All das, was wir in unserem Land auch erleben, manchmal mehr schlechter, manchmal mehr besser, aber Gott sei Dank, wir haben etwas, andere Länder haben gar nichts, da sitzt du auf der Straße mit dem Hut. So, also, das ist bei uns doch schon ganz schön anders. Aber diese Frau, das heißt, sie wäre sozial abgestiegen und sie musste abgesichert werden. Und dann der Bruder. Die Sadduzäer sagen, weißt du, Jesus, wir hatten einen Fall, oder vielleicht haben sie es nur als Beispiel genommen, da war eine Frau, sie hat den ersten geheiratet, der Bruder starb. Dann hat sie den nächsten Bruder geheiratet, weil er sollte ja das Familienerben alles aufrechterhalten, Nachkommen zeugen. Und der starb auch. Dann hat sie den dritten geheiratet, der starb auch. Dann hat sie den vierten geheiratet, der starb auch. Und dann sagen sie, 7 Brüder waren es und alle 7 sind am Schluss gestorben. Mein lieber Herr Gesangverein, nur. Ich glaube, da willst du doch lieber Hartz IV. Das ist 7 Leute, Männer. Und jetzt, wem wird sie denn in der Ewigkeit gehören? Alle 7 haben sie gehabt. Alle, wer kriegt sie denn jetzt dort? Ist doch tief geistlich, ne? Diese Jungs, du, die waren schon, verstehst du, sie haben geforscht und geforscht und geforscht und waren total daneben. So, also weißt du, und Jesus sagt, Vers 9, und Jesus sagt ihm, Gott ist nicht der Gott der Toten, er ist der Lebendige, habt ihr denn nicht gehört, als Gott zu Mose sprach, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, habt ihr denn nicht gehört, ist Gott etwa ein Gott der Toten? Also für sie war durch das Studieren der Schriften klar, sie haben den Buchstaben genommen für sich und sie haben klar gemacht, es gibt keine Auferstehung der Toten. Dabei sagt das, wir lesen es in Daniel, wir lesen es in Hiob, wir lesen sogar in Hiob. Hiob sagt, früher hatte ich von dir nur vom Hörensagen vernommen. Da ging es auch nur Buchstabe, Punkt und Komma. Und seine Freunde waren so schlimm mit dem Buchstaben. Also du darfst nicht einfach aus dem Buch Hiob was nehmen und sagen, steht, das sagt der Herr. Nein, du musst gucken, manchmal, da sagst du Hiob Freund Nummer 1, da sagt es Hiob Freund Nummer 2. Und diese Freunde reden so viel Müll zusammen, dass Gott am Schluss sagt, lasst, ihr müsst Buße tun für all eure Reden und ihr müsst zu Hiob gehen, dass er für euch betet, sonst werdet ihr sterben. Und dann gehen sie zu Hiob. Wir haben viel Müll geredet, sagt Gott, du sollst für uns beten. Dann betet er für sie und sie blieben am Leben. So, verstehen? Diese Schrift, diese Sadduzäer, sie sagten also, es gibt keine Auferstehung. Aber Jesus sagt, doch, der Gott der Toten. Und er hat ihnen ja auch immer wieder klar gemacht, dass er derjenige ist aus der anderen Welt. Vers 29 nehmen wir mal. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt, haha, Jesus, wir sind Sadduzäer. Wir sind direkt unter dem hohen Priester. Wenn jemand etwas Bescheid weiß über die Schriften, dann sind wir es. Jesus sagt, nein, ihr kennt die Schriften nicht. Versteht, sie kannten Großteile auswendig, aber sie kannten sie nicht. Du kannst Dinge auswendig kennen, du kannst ganze Passagen der Bibel auswendig lernen, so wie ich es gemacht habe, und trotzdem nicht verstehen. Weil der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und der Heilige Geist möchte, auch wenn wir in Beziehung mit Gott sind, wenn wir Gottes Wort lesen, da möchte der Heilige Geist kommen und sagen, darf ich dir offenbaren, wie die Zusammenhänge sind? Und wenn wir sagen, meine Logik sagt mir, das ist so und so, du, dann hast du keinen Teil an dem Bereich des Geistes. Du musst sagen, Heiliger Geist, ich bin nicht fähig, geistliche Zusammenhänge zu erkennen. Ich bin nicht fähig, geistliche Zusammenhänge zu deuten, es sei denn, du hilfst mir. Du offenbarst es mir. Sonst wird es nichts. Und Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. In Markus 12, 27, brauchst du jetzt nicht voraufschlagen, da betont Jesus nochmal, er sagt dann auch, ihr irrt, ihr kennt die Schriften nicht, die Graphe, ihr kennt nur Buchstaben. Der Buchstabe tötet. Aber ihr kennt die Schriften nicht. Ihr kennt Buchstaben, ihr habt da Dinge rausgepickt, da Dinge, ihr kennt die Schriften nicht. Deshalb irrt ihr. Aber er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und in Markus 12, 27 betont Jesus, ihr irrt sehr. Er sagt, ihr irrt, also ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Und er sagt, ihr irrt sehr. Ohne Dynamiskraft Gottes in unserem Leben können wir Dinge nicht verstehen auf göttliche Weise. Dann können wir sie nur immer vernunftmäßig bestehen. Und wie sagt der Kirchenvater Augustinus, wiederhole mich, wenn du meinst, dass du das mit der Dreieinigkeit, wenn du es begriffen hast, dann ist es nicht mehr Gott. Dann ist es nicht Gott. Dann ist es dein Gehirnkonstrukt. Dann ist es dein Denkenkonstrukt. Nee. So, also, aber was mir wichtig ist, Jesus sagte, ihr irrt, warum irren sie? Weil ihr die Schriften nicht kennt, das ist keine Erkenntnis. Ihr habt Wissen über die Schriften, aber ihr kennt sie nicht wirklich. Noch die Kraft Gottes, ihr kennt auch nicht die Kraft Gottes. Das hier für Kraft ist Dynamis. Dynamis, Kraft, Fähigkeit, Vollmacht, Macht, besonders innewohnende Kraft. Für mich ist es so, wenn ich die Bibel studiere, das Wort Gottes studiere und ich liebe es, wünsche mir nur noch viel mehr Zeit, aber wenn ich die Bibel studiere, dann ist es für mich, Heiliger Geist, wie sind die Zusammenhänge? Wie siehst du es? was willst du eigentlich damit sagen? Und wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Und der Heilige Geist will Dinge offenbaren. Wir müssen lernen, Dinge zu hinterfragen. Auch in uns, ich meine gerade bei uns selbst, wir hinterfragen gerne Sachen bei anderen, aber wir müssen bei uns selbst mal hinterfragen, ist da, wie ich laufe, es richtig? Ist das, was ich meine, wenn ich meine, ich darf mich so und so verhalten, mich so und so benehmen? Ich darf das, ich bin ja unter Gnade. Aber die Gnade erzieht uns, gottesfürchtig und gerecht und zu leben und alle Gottlosigkeit zu verleugnen. Dich zum Beispiel, wenn ich dich missachte, bin ich gottlos. Ganz einfach. Und die Gnade sagt, so darfst du nicht leben. Du kannst so nicht leben. Geht so nicht. Ich lasse dir das auch nicht durchgehen. Ich lasse es dir nicht durchgehen. Gnade erzieht. Da steht Pädagoge. Luther sagt, wenn dir das lieber gefällt, erzieht steht, aber Luther sagt, die Gnade züchtigt uns. Ja, ich habe gedacht, manchmal wäre es auch angebracht. Aber die Gnade erzieht uns. Wie Pädagoge, wie in der Schule. Kinder auch erzogen werden zu Hause. Du, so geht das. Ich will aber nicht. Und außerdem bin ich in der Gnade. Nein, Gnade sagt, wenn du unter mir bist, dann wirst du leben, wie ich lebe. Denn Gnade lebt anders, als du lebst. Okay? So, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt sehr. Ich habe aus dem Psalm, da war so eine Parallelstelle angegeben hier, Psalm 95, Vers 10, 40 Jahre empfand ich vor diesem Geschlecht, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. 40 Jahre unter der Wolke, mit der Feuersäule, 40 Jahre Teaching vom größten Lehrer, den sie in ihrem Lager hatten, von Mose. Und Gott sagt, sie haben es nicht begriffen. Sie haben es nicht verstanden, haben es nicht begriffen. Und es sagt ihm, und im Hebräerbrief greift das ja nochmal auf, ich habe jetzt die Stelle nicht rausgesucht, in Hebräer Kapitel 3, liest man das ganze Kapitel durch, dann stößt du drauf. Und er sagt, sie taten immer, was sie wollten. Sie trafen Entscheidungen, wie man lebt, wie man sich verhält, was man macht. Und dann steht im Hebräerbrief, deshalb zürnte ich dieser Generation. Aber da steht, deshalb ekelte mich diese Nation. Es ekelte mich. Es wurde mir schlecht, wenn ich sie sah. Da siehst du mal, wie Gott auch Seele hat, emotional. Ist Gefühle, denken wollen. Und Gott sagt von sich selber, dass seine Seele auch trauert, gerade wenn wir verkehrt laufen, obwohl wir richtig laufen könnten, weil wir Dynamiskraft in uns bekommen haben, um den richtigen Weg zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gott ist darüber betrübt. Ja? Wenn du in Bitterkeit lebst, ist Gott darüber betrübt. Jesus sagt, vergebt und es wird euch vergeben. Wenn Menschen zusammenleben, wird es immer wieder auch mal krachen. Ich meine nicht nur zu Silvester. Da wird es immer wieder. Aber Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, dem, der dir was angetan hat, wenn du ihm nicht vergibst, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Wird er nicht vergeben. Das heißt, wir gehen her und sagen, es steht geschrieben, 1. Johannes 1, Vers 7 und 9 und diese ganzen Bereiche, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sagt Gott, halt, stopp. Du hast deinem Nächsten nicht vergeben, ich vergebe dir im Moment nicht. Jesus sagt, er nimmt eine ganze Liste und immer wieder, der Vater vergibt nicht, wenn du nicht vergibst. Vergibt er nicht. Kannst du beten? Jemand sagt, ich nehme das Blut Jesu kübelweise. Ich frage mich, wie er das anstellen will, aber gut. Ich sage, nützt dir auch nichts, weil Jesus sagt, das Blut nützt dir nichts, wenn du in Bitterkeit, wenn du in Unvergebenheit lebst. Jesus wird dir nicht vergeben. Du wirst denken, er hat dir vergeben, hat aber nicht. Jesus sagt, mein Vater vergibt nicht. Und Gnade erzieht uns und sagt, du musst Bitterkeit ablegen. Du musst Unvergebenheit ablegen. Gnade erzieht mich. Gnade sagt, ich lasse dir das nicht durchgehen. Du musst das klären in deinem Leben. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge haben. So, das wollte ich mal mit euch teilen. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Wie gesagt, die Sadduzäer, sie waren Schriftkenner, standen direkt unter den hohen Priestern. Wenn jemand die Schriften kannte, die waren im Haus, die wussten, wo man nachschlägt, die hatten, das Volk hatte ja nicht die Rollen, die Schriften des Alten Testaments so zur Verfügung. Aber diese Jungs, die hatten alles. Und doch waren sie voller Irrtum. Und in ihrem Studium kamen sie zum Schluss, es gibt keine Auferstehung der Toten. Merkst du, man kann forschen und total daneben kommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Gott arbeiten, mit dem Heiligen Geist. Und dann immer auch in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Immer den anderen in Demut höher achten als uns selbst. Das ist die Anordnung unseres Herrn. Es steht übrigens sogar im Imperativ, Befehlsform. Er sagt nicht nur, also wenn du meinst, bei dir geht's jetzt, den anderen höher zu achten, wenn du es hinkriegst, probier es mal. Nein, er sagt, ich erwarte von dir, dass du das tust. Ich erwarte, dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Ich erwarte das. Ja, habe ich jetzt aber keinen Bock zu, Herr. Ich bin doch nicht die Fußmatte für alle Leute. Jesus sagt, ich war auch deine Fußmatte. Und ich habe nicht gepienst. Hey, wenn du weniger pinsen würdest, wärst du schon ganz große Schritte weiter. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Lade den Heiligen Geist auch in deiner persönlichen Zeit an, wenn du mit Jesus Zeit verbringst oder das Wort studierst. Heiliger Geist, erklär mir bitte das Wort. Sprüche 3, Vers 5 und 6, 5 bis 6 sagen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern nicht auf deine Logik, nicht auf deine Denken, sondern stütze dich, sondern in allem, schlag jetzt mal auf gerade Sprüche 3, 5 und 6, können alles mal mitlesen. Die Übersetzung sagt, verlass nicht, aber stütze dich. Denn unser Verstand ist manchmal ganz schlechte Krücke und bringt uns dann ins Stolpern. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn und ebnet er selbst deine Pfade. Beachte dann, wenn wir uns auf unseren Verstand stützen wollen, wenn wir es mit unserer Logik alles hinkriegen wollen und nicht mit in dem Herzen mit dem Herrn verbunden sind, dann kann er bei uns keine Pfade ebnen. Auf all deinen Wegen erkenne ihn, nicht Grafe, nicht nur Schrift. Erkenne ihn, es geht um Beziehung zu ihm, dann ebnet er. Wenn du das tust, dann ebnet er selbst dir deine Pfade, deine Wege. Solange wir es mit unserer Logik meinen hinzukriegen, laufen wir natürlich oft manchmal auch vor die Wand. Das ist nicht die Absicht des Herrn. Wenn du die Schriften erforschst, wenn du Bibel liest, wenn du Beziehung hast, Herr, ich will dich erleben. Herr, ich will, dass du da dein Wort zu mir sprichst. Es gibt einen Bereich, wo wir studieren, um mehr Wissen auch zu bekommen, weil die Bibel sagt, Sprüche sagt, wenn du das Wort studierst, dann wirst du Klugheit finden und Einsicht finden. Das wird deiner Seele gut tun, tut auch gut. Aber wenn wir dann nur mit unserem Verstand rangehen und nicht mit dem Heiligen Geist zusammen, dann kriegen wir über kurz oder lang ein Problem. Und dann sind wir in einem sehr geschwächten Zustand. Und dann können wir auch die Dinge nicht mehr sehen. Daraus geschehen übrigens, wenn Menschen nur mit der Logik an Dinge rangehen, des Wortes, daraus entstehen die ganzen Sekten. Ob es Mormonen sind, Zeugen Jehova und viele, viele andere. Daraus entstehen die ganzen Sekten. Und dann meistens haben diese Leute dann hinterher noch einen Engel. Ja, ein Engel hat mir gesagt, das wäre jetzt so. Und der hat mir auch diktiert, dass es jetzt so wäre. So entstehen Sekten. Deshalb ist es so wichtig, achtet den anderen höher als sich selbst. Ordnet euch gegenseitig unter. Pläne kommen durch Beratung auch zustande. Wir sind eine Familie. Du und ich, wir sind Familie. Gott möchte, dass wir zusammengehen. Und ich lade dich ein. Studiere das Wort. Studiere die Schriften. Studiere sie. Aber lade den Heiligen Geist an. Heiliger Geist, wenn ich nur mit meinem Verstand rangehe, dann bin ich wohl schnell aufgeschmissen oder auch in der Gefahr, in die Irre zu kommen. Heiliger Geist, würdest du mir bitte Offenbarung geben? Zeige mir, wie du es meinst. Zeige du mir, wie es ist. Zeige mir die Schritte, die ich gehen soll. Zeige mir, wann ich reden soll. Zeige mir aber auch, wann ich meinen Mund halten soll. Zeige mir, weil wir sind ja unter seiner Führung, richtig? Ich lade euch ein. Ihr irrt. Es gibt zwei Gründe, warum wir irren können. Weil ihr die Schriften nicht kennt, obwohl man sie auswendig kennt. Und weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Du könntest da noch lesen, 2. Timotheus 3 für dich privat zu Hause. Er sagt, in der letzten Zeit wird es gräuliche Zeiten geben, furchtbare Zeiten geben. Die Leute, sie werden viel Wissen haben, aber sie werden viel auch in Opposition stehen. Sie werden Kinder werden ihre Eltern nicht mehr gehorchen. Es wird Rebellion, Aufstand sein. Und dann sagt sie, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Es fehlt ihnen die Kraft. Weißt du, die Kraft, die Gott uns in unserem Leben gegeben hat, die hat er uns nicht nur gegeben zum Studieren, sondern damit wir auch frei werden von dem, was uns versklavt, was uns bindet, was nicht in das Reich Gottes gehört. Der Heilige Geist möchte in uns eine Verwandlung beginnen. Dieser Heilige Geist, die Dynamiskraft, die in uns wohnt, sie möchte das, was in unserem Leben nicht richtig ist, korrigieren. Wir wollen manches Mal logisch die ganze Welt korrigieren, aber wir lassen uns nicht vom Heiligen Geist verwandeln. Und der Heilige Geist sagt, ich möchte dich verwandeln, ich lasse dich mit dem alten Charakter nicht durch. Ich lasse dich auch mit dem, wie du lebst, nicht durch. Der Heilige Geist ist, du musst mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten.